ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen zum Podcast aus Leipzig. Ich bin Angela Tösch, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Und ich darf heute Tim Deisinger vertreten. Er ist in der Woche nach Ostern wieder da. Zugeschaltet, ich habe erst gedacht aus Berlin, aber nein, es ist aus Bayern, ist Erhard Bühler, General AD, Experte für militärpolitische und sicherheitspolitische Fragen und immer noch sehr gut vernetzt in NATO und Bundeswehr. Herr Bühler, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Frau Tösch.
Sie hatten in dieser Woche vor Ostern viel zu tun, wieder viele Termine, deshalb nur eine Podcast-Folge. Wir zeichnen auf an diesem Donnerstag seit 11 Uhr. In der letzten Woche, am Freitag, gab es ja den letzten Podcast, die 200. Folge. Seitdem ist viel passiert, zum Beispiel eine Terrorattacke auf eine Konzerthalle bei Moskau. Es gab mindestens 139 Tote, 200 Verletzte. Und in einer ersten Reaktion, da führte die Spur der Täter angeblich in die Ukraine, so zumindest die Aussage von Präsident Putin. Inzwischen wird das Bekennerschreiben eines IS-Ablegers im Kaukasus ernst genommen. Ein schreckliches Ereignis, sagt auch immer etwas über die Sicherheitslage, über die Terrorabwehr in Russland. Inzwischen wurden mutmaßliche Täter festgenommen. Aber mir stellt sich die Frage, ob ein solcher Terroranschlag auch Auswirkungen hat auf die weitere Kriegsführung gegen die Ukraine. Herr Bühler, gleich zu Beginn, Sie haben Erfahrungen mit dem IS. Sie waren der Vorgesetzte für die NATO-Truppen in Afghanistan ab 2020. Wie bewerten Sie das?
Also das war ein brutaler und menschenverachtender Anschlag, wie wir es von dem Islamischen Staat Khorasan kennen. Kurz gefasst ISK, also Islamischer Staat Khorasan. Der ISK hat sich nach seiner Niederlage im Nahen Osten im Jahr 2017, 2018 nach Afghanistan zurückgezogen. Wir wissen, dass sie Terroristen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien rekrutiert haben. Sie haben dort in den Jahren 1920 die Kontrolle über zwei Provinzen im Osten Afghanistans übernommen und eine Reihe von verheerenden, komplexen Anschlägen in Kabul und anderen Städten in Afghanistan durchgeführt. Sie wurden von den Taliban, aber auch von den US-Streitkräften teilweise durchaus in einer Art Zusammenarbeit bekämpft und bis auf einzelne Anschläge niedergehalten. Seit dem Rückzug der NATO-Truppen und dem Ende der US-Antiterror-Mission in Afghanistan sind sie wieder erstarkt und können über das, was sie bisher in Europa bereits zu verantworten haben, hinaus auch komplexe Anschläge wie einen solchen in Moskau durchführen. Das wird Auswirkungen haben auf unsere Sicherheitslage in Europa, auf die Kriegführung von Seiten der Russen in der Ukraine und auch auf die Sicherheitslage in der Russischen Föderation.
Das Ziel Moskau war eigentlich bekannt. Es gab Warnungen von US-Geheimdiensten. In Deutschland hört man normalerweise darauf und stellt sich darauf ein. In Moskau, habe ich gelesen, wurde das belächelt. Warum eigentlich?
Ja, es gab die Warnungen aus den USA. Die US-Behörden sind ja per Gesetz verpflichtet, alle Anschlagswarnungen, was den internationalen Terrorismus angeht, an die mutmaßlich betroffenen Staaten weiterzugeben. Und das gilt auch an solche Staaten wie Russland. Präsident Putin persönlich hat die Hinweise als Teil einer hybriden Kriegführung der USA gegen das russische Volk bezeichnet, mit dem Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern. Mehr noch, er hat den Hinweis, wie Sie sagen, wenige Tage vor dem Anschlag als lächerlich bezeichnet. Es stimmt auch, in Deutschland hören die Sicherheitsbehörden auf solche Hinweise. Sie führen in der Regel zu einer verstärkten Überwachung der Gefährderszene, haben zur Vereitelung von ganz konkreten Anschlägen beigetragen und haben auch zu Verhaftungen im Vorfeld von Anschlägen geführt. Man kann davon ausgehen, dass die Amerikaner nach ihrem Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021 die Überwachung von ISK, aber auch von Al-Qaida eher verstärkt haben. Das hängt damit zusammen, dass die USA in dem Abkommen mit den Taliban 2020 vereinbart hatten, dass von Afghanistan künftig keine Bedrohung durch Terrororganisationen ausgehen darf. eine Fehleinschätzung der Trump-Administration, wie sie jetzt zeigt.
Herr Bühler, Sie haben gesagt, die Sicherheitslage wird das verändern, auch die Art und Weise, wie dieser Krieg in der Ukraine weitergeführt wird. Die erste Verlautbarung von Putin, die erstaunlich spät kam, da hieß es ja, die Spur der Täter führt in die Ukraine. Die wären auf der Flucht in Richtung ukrainische Grenze. Ist das eine bewusst gesetzte Botschaft, damit die Bevölkerung einfach noch enger zusammenrückt und eben vielleicht auch eine mögliche Generalmobilmachung, von der ja viel geredet wird, vor allem nach den Präsidentschaftswahlen, das dann auch akzeptiert?
Ja, das kann man so sagen, denke ich. Aber es kommen ein paar andere Faktoren auch dazu. Aber zunächst, es hat ja einige Zeit gedauert, bis sich Putin zu dem Anschlag geäußert hat. Dann hat er versucht, den Ukrainern die Schuld in die Schuhe zu schieben und gleichzeitig auch dem, wie er es nennt, kollektiven Westen. Damit versucht er aus meiner Sicht, seine eigene Reaktion auf den Terrorhinweis zu erklären und damit die Verantwortung von sich selbst abzuschieben. Er spielt ja immer den Präsidenten, der alles unter Kontrolle hat und für den Sicherheit immer höchste Priorität hat. Zweitens versucht er damit, die Verantwortung auch seines eigenen Sicherheitsapparats zu relativieren. Drittens, im Sinne eines hybriden Krieges Desinformationen zu streuen, die in der westlichen Welt zu Verschwörungstheorien führen können und gegebenenfalls das Nachlassen der Unterstützung der Ukraine zu Folgen haben könnten. Und dann letztlich das, was Sie schon ansprachen, das eigene Volk auf einen noch härteren Kurs gegen das sogenannte Brudervolk Ukraine einzuschwören. Pesko, sein Sprecher, hat ja bereits am Freitagabend gesagt, Russland befinde sich im Krieg mit der Ukraine und dem kollektiven Westen und das russische Volk solle sich innerlich mobilisieren. Vielleicht noch ein Gedanke, der auch wichtig ist in dem Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Die mehrfachen Bekennerschreiben, die es von ISK gibt, auch mit Videomaterial, werden von unabhängigen Experten, Wissenschaftlern als sehr authentisch eingestuft. Nicht nur deshalb ist auch die Aussage der Ukraine glaubhaft, die unter anderem der Botschafter, der ehemalige Botschafter in Deutschland gemacht hat, dass die Ukraine nämlich nichts mit dem Anschlag zu tun hat.
Propaganda, die üblich ist in Russland. Es gibt eine Mail von unserem Podcast-Hörer Alexander Strin. Es ist erstaunlicherweise bislang der einzige unter den vielen Mailschreibern, der auf diesen Anschlag in Moskau reagiert. Und er fragt sich, ob der russische Präsident nach diesem Anschlag die restriktiven Maßnahmen im Inland noch verschärfen wird.
Ja, davon, glaube ich, kann man ausgehen. Die ersten Ergebnisse haben wir ja mit der Vorführung der mutmaßlichen Terroristen vor einem Gericht in Moskau gesehen. Diese Menschen sind offensichtlich schwer gefoltert worden, bevor sie vorgeführt wurden. Die Verletzungen waren auf den Bildern, die die Verdächtigen bei ihrer Verhaftung zeigten, nicht zu erkennen. Also sie müssen in der Zwischenzeit passiert sein. Das ist schon ein Signal der Abschreckung. So gehen wir mit den Feinden Russlands um. Das Zweite, was jetzt schon deutlich wird, ist die Diskussion über die Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland. Das dritte Signal ist, dass es Berichte gibt, dass sich islamische Arbeitsmigranten aus den zentralasiatischen Staaten in Russland nicht mehr sicher fühlen. Dabei ist der russische Arbeitsmarkt und auch wohl die russische Rüstungsindustrie von diesen abhängig. Man wird sehen, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Auf jeden Fall ist auf der anderen Seite dieser Kurs der verschärften Restriktionen nicht ohne Risiko für Putin. Die Russische Föderation hat ja bekanntlich viele Minderheiten und gerade die unterprivilegierten Schichten daraus sind diejenigen, die weit überdurchschnittlich an der Front eingesetzt sind. Also zu weit kann Putin auf der anderen Seite auch nicht gehen.
Ein schrecklicher Anschlag und die Folgen. Was machen wir heute noch im Podcast, der wie immer in der ARD Audiothek zu hören ist? Wir wollen auf ein Interview eines polnischen Armeegenerals genauer eingehen. Warum? Er ist zu einer ziemlich drastischen Einschätzung der Lage in der Ukraine gekommen. Und er sieht die Gefahr für Polen und andere NATO-Staaten, dass der russische Präsident den Krieg in 2 bis 5 Jahren weitertreiben wird nach Westen. Und wir wollen auf vermeintliche Kriegsvorbereitungen in Frankreich eingehen. Die Grande Nation soll einen Aufmarsch von Bodentruppen in der Ukraine planen oder diese schon dort haben. Da gibt es viel mediales Geraune und auch eine Ansage des französischen Generalstabschefs. Herr Bühler, beginnen wollen wir aber mit der operativen Lage. Es hat wieder sehr viele russische Angriffe gegeben am Boden und aus der Luft. Bitte geben Sie uns doch einen Überblick.
Also vielleicht ganz kurz zu der Bodenoperation. Die Angriffe der Russen dauern an in den bekannten Brennpunkten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig im Bereich des Donbass, also um Avdiivka und Bachmut und westlich davon. Es sind schwere Kämpfe. Es gibt Raumgewinne für die Russen, allerdings sehr geringe, gerade im Bereich Avdiivka und Bachmut. Ansonsten hält die ukrainische Verteidigung. Den Russen ist es nicht gelungen, irgendwo entlang der Front irgendeinen größeren Durchbruch zu erzielen. Auch nur einen kleinen Durchbruch, muss mich korrigieren, auch nur einen kleinen Durchbruch zu erzielen. Wenn ich auf die Luftoperationen schaue, da gibt es schon eine Veränderung. Und die begann am Freitag mit einem groß angelegten Angriff auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine. Insgesamt sind wohl über 150 Flugkörper Richtung der Ukraine gestartet worden. Etwa 60 Kamikaze-Drohnen von dem iranischen Typ Shahid, dann ein bunter Mix von Raketen und Marschflugkörpern und ballistische Raketen. Auch ballistische Iskander-Raketen waren dabei und Kinschal-Raketen. Viele wurden abgeschossen, aber dennoch gab es massive Schäden an der Energieinfrastruktur in der Ukraine, gerade im Raum Kharkiv, aber auch in anderen Räumen der Ukraine. Die Schäden waren so stark, dass unter anderem im Raum Kharkiv 700.000 Menschen von Stromausfall betroffen waren. Sie waren aber nicht so gravierend wie im letzten Jahr bei so einem massiven Luftangriff. Offensichtlich haben die Maßnahmen der Erhöhung der Resilienz der Energieinfrastruktur zeigen jetzt Wirkung, auch weil die Nachbarstaaten aus dem Westen, also Rumänien, insbesondere Polen auch, Strom in die Ukraine gegeben haben, damit die Auswirkungen beherrschbar bleiben.
Herr Bühler, auf Kharkiv würde ich dann gerne später noch mal etwas ausführlicher eingehen. Vielleicht können Sie noch sagen, was von den ukrainischen Kräften ausgegangen ist? Es ist die Rede von mehreren Angriffen auf die Schwarzmeerflotte in den vergangenen Tagen.
Vielleicht noch ein Satz. Nach diesen massiven Luftangriffen am Wochenende hat sich die Lage wieder geändert. Die Russen sind zurück zu dem vergleichsweise niedrigen Einsatz von Drohnen und ab und zu einer, zwei, drei Raketen dazwischen. Also das, was wir die Wochen vorher gesehen haben. Es wird interessant zu sein, wann die Russen wiederum einen solchen massiven Schlag machen können. Denn von diesen vielen Raketen, den modernen Raketen, haben sie auch nicht unendlich viele und müssen haushalten sozusagen. Das haben wir die letzten Wochen auch so gesehen. Zur Frage der Ukraine und ihre Angriffe auf die Krim. Das war am Samstag. Dort haben sie einen für ihre Verhältnisse massiven Raketenangriff bzw. Angriff mit Marschflugkörpern gestartet gegen militärische Infrastruktur in der Krim. Es sollen 18 Cruise-Missiles, also Marschflugkörper, eingesetzt worden sein. Davon sind 11 abgeschossen worden. Es sind aber Schiffe, die eingedockt waren, in Sevastopol getroffen worden.
Herr Bühler, mir als Laie, was alles Militärische angeht, noch eine Frage, eine Verständnisfrage. Was sind eingedockte Schiffe?
Eingedockte Schiffe, das heißt, die Schiffe sind zu einem Reparaturaufenthalt in der Werft in Sevastopol. Sewastopol hat die größten Docks, also Trockendocks im Schwarzmeerbereich auf der russischen Seite. Der Alternativhafen Novorossiysk, der in der Region Krasnodar genutzt wird, hat bei Weitem nicht diese Kapazität, sodass die Russen darauf angewiesen sind. Und gerade in dieser Phase der Reparatur sind sie getroffen worden. Da waren sie also nicht einsatzbereit. Diese Schiffe haben auch Flugabwehrraketen an Bord, um sich wehren zu können. Aber offensichtlich sind sie nicht in einem Status gewesen, dass sie wirklich voll operational, würde man jetzt im Englischen sagen, also einsatzbereit gewesen sind. Unter anderem ein großes Landungsschiff, also mehr als 110 Meter lang, das also 30 Kampfpanzer tragen kann, also ein großes Schiff. Diese Landungsschiffe sind deshalb von Bedeutung, weil sie den Transport zwischen der Krim und dem russischen Festland, also aus der Region Krasnodar oder auch östlich des Asowschen Meeres, sicherstellen, um etwas unabhängiger zu werden von der Kertschbrücke. Es ist ein Aufklärungsschiff getroffen worden, auch ein großes Schiff von etwa 100 Meter Länge. Ein weiteres Landungsschiff scheint beschädigt zu sein, da gibt es aber keine Bilder dazu, jedenfalls mir bisher nicht aufgefallen. Und es ist ein Landungsschiff schwer beschädigt worden durch einen Raketentreffer mit einer ukrainischen Neptun-Rakete. Das war mal ein ukrainisches Landungsschiff, ist aber gleich kurz nach Kriegsbeginn den Russen in die Hände gefallen, in der Nähe der Krim. Also sind vier Schiffe mindestens beschädigt worden. Dazu eine Kommandozentrale der Schwarzmeerflotte, die der Kommunikation mit den Schiffen dient und der Kommunikation auch mit dem Hauptquartier in Moskau, das ist anzunehmen. Hier gab es auch Opfer offensichtlich unter den Offizieren, die diese Führungsstelle dort betrieben haben.
Herr Bühler, noch die Frage, ob die ukrainischen Truppen sich angesichts ja auch ihrer prekären Lage, Mangel an Personal, an Munition, jetzt auf die Krim konzentrieren und mehr dort operieren?
Die Ukrainer konzentrieren sich auf dem Boden an der Front, auf die Verteidigung. Gegebenenfalls, wenn der russische Druck zu stark wird, auf das koordinierte Zurückgehen, Verzögerung, wie wir sagen, um nicht zu hohe Verluste zu bekommen. Letzteres kann dazu führen und führt dazu, dass Gelände aufgegeben werden muss, in hoffentlich geringem Umfang. Auf diese Weise wollen sie durch die Krise durch, bis insgesamt wieder genügend Munition und Personal vor allen Dingen auch zur Verfügung steht. Zweitens, in ihrem Kampf in der Tiefe haben sie weiterhin die Logistik, Versorgungslinien und Führungsstellen im Visier, wie jetzt gerade eben auf der Krim passiert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Waffen, die sie dazu haben. In der mehr strategischen Luftoperation über weite Entfernungen sind weiterhin Anlagen der Ölindustrie das Ziel, wie am Wochenende Samara, eine Raffinerie, die in etwa 1000 Kilometer Entfernung von der Ukraine in Russland liegt, Raffinerien, um deren militärisch relevantes Potenzial temporär außer Gefecht zu setzen oder im besten Fall zu dezimieren. Gerade in Samara wird berichtet, dass drei große Öltanks in Flammen aufgegangen sind. Das ist natürlich erstmal ein herber Verlust, aber im Großen und Ganzen bezeichne ich das immer auch in Gesprächen mit Herrn Deisinger als Nadelstiche mit begrenzter Wirkung.
Das Stichwort Kharkiv würde ich jetzt nochmal aufnehmen. Russland soll eine Großoffensive auf Kharkiv planen. Das berichten auch verschiedene deutsche Medien mit dem Verweis auf exilrussische Portale wie Medusa, die als gut vernetzt gelten. Herr Bühler, ist das ein bekanntes Szenario? Denn ich sag mal, Kharkiv einzunehmen, das wollen die Russen doch schon länger, oder?
Also, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja, es gibt Spekulationen, sie deuten das an, seit bereits Anfang Januar, Dort hat es auch Gerüchte gegeben, die Russen hätten für dieses Gefecht zunächst im Raum Kupjansk etwa 100.000 Soldaten bereitgestellt. Was tatsächlich seit Monaten stattfindet, ist der Angriff auf die Stadt Kupjansk am Oskil-Fluss, und zwar mit dem Zweck, den Oskil zu erreichen, zunächst im Norden und dann auch im Süden, um westlich der Region Luhansk eine Schutzzone, ein Glacis, zu errichten und den Oskil-Fluss als starkes Geländehindernis zu nutzen, um Angriffe auf die Region Luhansk zu unterbinden und vor allem die dort für die Russen wichtigen Ausbildungsbasen zu schützen, in denen sie ihre Reservisten und Rekruten ausbilden, und um Logistikeinrichtungen dort zu schützen. Das ist eine schon lange existierende Forderung Putins. Der Gewinn des Raum Kupjansk wäre eine Voraussetzung für einen weiteren Angriff Richtung Kharkiv. Dazwischen stehen aber mittlerweile massive Feldbefestigungen der Ukrainer. Eine weitere zusätzliche russische Front aus Richtung Norden, aus Belgorod, Kursk, Berdjansk, würde wohl die Möglichkeiten der Russen überdehnen durch die enorm zunehmende Frontlänge.
Also Sie meinen, dass das Hauptziel nicht Kharkiv ist, sondern dass es darum geht, die Front nicht zu verlängern. Man kann sich schon vorstellen, dass das auch einen symbolischen Wert hätte, die zweitgrößte Stadt nach Kiew in der Ukraine einzunehmen, oder?
Ja, aber zunächst ist der Schwerpunkt tatsächlich im Donbass selbst, Avdiivka und Bachmut. Das Portal Medusa ist die Grundlage für die Verbreitung dieser Nachricht. Es ist gut vernetzt, das stimmt. Medusa spricht von Kreml-internen Gerüchten, die aber auch Gegenteiliges aussagen. Auch andere Optionen. Leider haben manche Medien die Quelle Medusa und die gegensätzlichen Aussagen nicht erwähnt. Ich halte das im Augenblick für reine Spekulation, für die es mindestens auf dem Gefechtsfeld noch keine Bestätigung gibt. Also gibt es nichts Sichtbares. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Keine der Medien wertet auch die Information als Versuch einer strategischen Täuschung, indem man eine Bedrohung der Nordgrenze der Ukraine herbeiredet, um die Ukraine noch mehr zum Schutz ihrer Nordgrenze zu verlocken. So eine solche Desinformation, die zu einer Reaktion der Ukraine führen könnte, das kann durchaus die Absicht sein. Die Ukraine hat das sicher auf dem Schirm, hat die Verteidigungsstellungen entlang der Nordgrenze in den vergangenen Monaten massiv ausgebaut und sicher auch Eventualfallpläne, wenn tatsächlich Truppenmassierungen in der Region Belgorod oder Kursk sichtbar würden. Aber ohne erneute Mobilisierung und ohne zusätzliches Material kann auf Seiten der Russen eine solche Truppenmassierung nur durch Verlegungen aus der Ostfront im Donbass oder der Südfront aus den Regionen Cherson, Saporische erfolgen, würde aber da wiederum Lücken reißen. Zusätzlich würde eine solche Verlegung aus dem Osten und Süden nicht unbemerkt bleiben. Also bislang bleibe ich also dabei, das ist Spekulation oder Täuschung.
Sie sind skeptisch, wollen erst sehen, was da passiert. Ich habe, als ich das las, gedacht, die Ukrainer greifen ja auch regelmäßig Belgorod an, was den Russen natürlich nicht gefällt, diese russische Stadt in Grenznähe, und dass man vielleicht, wenn man Kharkiv einnimmt, dann sozusagen Freiraum hat und Belgorod entlasten könnte.
Ja, das kann schon sein, aber die Angriffe der Ukrainer auf Belgorod, sie werden in erster Linie geführt mit Drohnenangriffen oder auch mit weitreichender Artillerieziele. Sind in Belgorod die Basen für die Drohnenangriffe der Russen und auch die Abschussrampen für die Boden-Boden-Raketen S-300. Diese bedrohen ja mit ihrer extrem kurzen Flugzeit die Region Kharkiv. Um das Ausschalten dieser Bedrohung geht es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versucht man, die Russen zu veranlassen, Kräfte aus der Front für den Schutz der Region in Belgorod freizumachen. Der zweite Punkt ist, die Angriffe der russischen Rebellen über die Grenze Richtung Belgorod, die werden von diesen geführt. Sie dienen auch dem gleichen Zweck, zusätzlich aber dem Zweck der russischen Bevölkerung zu zeigen, dass auch Russen gegen das Putin-Regime kämpfen.
Nochmal zurück zu den russischen Luftangriffen am vergangenen Wochenende auf Kiew und die Westukraine. Betroffen waren auch die an Polen grenzende Region Lviv. Dabei drang ein russischer Marschflugkörper am Sonntag kurz nach 4 Uhr in den Luftraum des NATO-Landes Polen ein. Das hat Polen auch bestätigt. Das sind Ereignisse, bei denen wahrscheinlich viele Menschen in Polen und europaweit den Atem anhalten. Das Wort Bündnisfall ploppt da sozusagen in Alarmrot auf. Herr Bühler, Sie haben im Podcast schon mehrere Male erklärt, was passiert, wenn russische Drohnen oder Marschflugkörper kurzzeitig zum Beispiel auf polnisches Gebiet fliegen. Aber wahrscheinlich ist nicht ein Fall wie der andere und jeder wirft neue Fragen auf, zum Beispiel bei unserem Podcast-Hörer Reto Wick. Er schreibt uns, Zitat, können Sie, Herr Bühler, bitte erläutern, welche Überlegungen in einem NATO-Gefechtsstand in einer solchen Situation angestellt werden und wie Ihre persönliche Sicht zu diesem Zwischenfall ist. Ihm ist bewusst, dass die 30 Sekunden, von denen die Rede war, kaum für eine Reaktion ausreicht. Es geht ihm aber vor allem um die prinzipielle Frage, um die Schwelle eines Eingreifens seitens Polen oder der NATO in so einer Situation.
Also zunächst zu Ihrer Einleitung. Ich habe immer gesagt, eine Rakete löst keinen Bündnisfall aus. Da gibt es keinen Automatismus, nur um das nochmal zu wiederholen. Und zur Frage, die NATO hat für ihre gemeinsame Luftverteidigung ein gemeinsames, digital erzeugtes Luftlagebild, das gegebenenfalls auch mit den Gefechtsständen der NATO-Nationen geteilt wird. Die Gefechtsstände sehen also, wie sich eine Bedrohung aufbaut. Die Bedrohung für den NATO-Luftraum besteht aus Marschflugkörpern oder Drohnen in erster Linie, bisher nicht durch ballistische Raketen. Sie sehen also quasi die schweren Bomber mit ihren Marschflugkörpern in Murmansk und in anderen Teilen Russlands starten. Sie verfolgen sie über mehrere Stunden in ihre Absetzräume, wo sie dann die Marschflugkörper starten. Sie verfolgen die Marschflugkörper, die ja nicht in gerader Linie fliegen, sondern auch in Kurven und beurteilen über längere Zeit die Bedrohung für den NATO-Luftraum. Das geht also nicht nur um diese 30 Sekunden. Als Bekämpfungsmittel haben sie dann die, wie wir sagen, bodengebundene Flugabwehr, also zum Beispiel Patriot in bestimmten Räumen Polens zur Verfügung. Aber es besteht auch Gefahr, dass es da Räume gibt, die nicht abgedeckt sind. Und wenn das so ist, dann werden auch Kampfflugzeuge gestartet. Überschreitet ein Marschflugkörper die Grenze zu einem NATO-Staat, hat man im Idealfall also mehrere Mittel zur Verfügung, um bei einer konkreten Gefährdung einer Stadt würde man den Marschflugkörper sicher im Rahmen der Selbstverteidigung abschießen. Allerdings werden sich die Polen in Friedenszeiten vorbehalten, dass der Einsatzleiter in diesem Gefechtsstand ein Pole ist, in dem Gefechtsstand, der die Wirkung dann auslöst. Und zweitens müssen auch die Konsequenzen eines Abschusses beurteilt werden. Also fliegt er gerade über eine Stadt, ist dort mit Schäden durch den Abschuss zu rechnen. Also das muss dann letztlich, und das kann der Einsatzleiter nicht mehr machen, sondern das muss dann letztlich vom Piloten entschieden werden, oder von dem Soldaten, der die Flugabwehrrakete abschießt.
Herr Bühler, wenn Sie sagen, das muss ein Pole sein, der das entscheidet, gibt es da eigentlich in solchen kritischen Situationen immer noch eine schnelle Rückkopplung, zum Beispiel mit dem Präsidenten des Landes, also mit der Politik?
Das wird die Zeit nicht zulassen. Das ist meine Einschätzung. Aber das kann ich natürlich so nicht sagen. Es gab ja mehrfach Konflikte zwischen der politischen Führung in Polen und dem Militär bei den Marschflugkörpern, die bisher in Polen gelandet sind oder wie bei dem Unfall dort auch zwei Menschen getötet haben, zwei Bauern getötet haben. Also das muss der Einsatzleiter selbst machen. Der ist aber in Polen dann im Range eines Generals. Und von daher ist ausgeschlossen, dass da zu schnell reagiert wird. und dass die Verantwortung für den Abschuss dieses Marschflugkörpers dann auf eine zu niedrige Ebene delegiert wird. Allerdings muss dann auch eine Verbindung zwischen Einsatzleiter und dem Piloten da sein und oder auch dem Soldaten, der die Flugabwehrrakete vom Boden aus startet.
Es gibt noch eine Frage von Rainer Petri aus Andernach. Er ist Oberfeldwebel, hat 12 Jahre im Sanitätsdienst der Bundeswehr gedient und schreibt, anstatt Flugzeuge aufsteigen zu lassen, hätte man diese nicht besser mit Flugabwehr bekämpft. So schaut die NATO zu, wie die Raketen in Lviv einschlagen. Schade, oder denke ich zu primitiv?
Nein, Herr Petri, da denken Sie nicht zu primitiv, aber Sie spitzen das jetzt natürlich ein bisschen zu. Es ist ein Dilemma, das Sie hier beschreiben. Man hat im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, im Rahmen der Nothilfe einzugreifen und die Stadt zu schützen, die Menschen zu schützen oder nichts zu tun und zusehen, wie der Flugkörper im schlimmsten Fall Menschenleben in Lviv erfordert. Aber auf der anderen Seite, wir haben gute Gründe, warum wir nicht Kriegspartei werden wollen. Und deshalb wird die NATO auch nicht über die Grenze wirken, auch wenn das bereits einige fordern.
Gut. Okay. Angekündigt haben wir es. Wir wollen über eine Debatte, die in Polen läuft, reden. Die Lage in der Ukraine und was zu tun ist, um die Ukrainer zu unterstützen, damit sie eine Chance haben gegen die Übermacht Russland oder um den Krieg zu beenden. Das sind ja Diskussionen, die an vielen Orten in vielen Familien geführt werden. Bei unseren Nachbarn in Polen sorgen Äußerungen von General Raimund Andrzejczak zurzeit für Diskussionen. Andrzejczak, ich habe extra nochmal nachgeguckt in der Aussprachedatenbank, war bis Oktober 2023 Generalstabschef der polnischen Armee. Jetzt soll er in einem Fernsehinterview gefordert haben, Polen müsse sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Es blieben noch 2 bis 3 Jahre Zeit. Diesen Link mit dem Fernsehinterview des polnischen Generals hat uns Henryk Krasemann geschickt, veröffentlicht wohl bei Express mit 2 großen X in der Mitte, ein Boulevardportal aus Österreich, das sich nach eigener Darstellung als bürgerlich-liberales Digitalmedium für Politik und Wirtschaft bezeichnet. Herr Bühler, Sie sind ja viel in Osteuropa unterwegs, beraten Militärs. Kennen Sie eigentlich den früheren Generalstabschef der polnischen Armee persönlich?
Ja, ich kenne ihn gut. Ich nenne ihn Raimund, dann brauche ich seinen schwierigen Nachnamen nicht auszusprechen. Ich kenne ihn aus meiner aktiven Dienstzeit. Er ist leider im letzten Jahr auf eigenen Antrag in Ruhestand versetzt worden, kurz vor den Wahlen in Polen. Das hat sehr viel Aufsehen erregt, offenbar wegen den anhaltenden Meinungsverschiedenheiten mit seinem Verteidigungsminister, der damaligen Regierungspartei PiS angehörte. Ich stimme mit den meisten seiner Aussagen, so wie sie in dem Artikel ihm zugeschrieben werden, überein. Mit einer Ausnahme, Nuklearwaffen für Polen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ist also jemand, der wirklich seine Meinung gerade raus sagt, auch wenn sie nicht in die Regierungspolitik und vielleicht auch nicht ins NATO-Wording passen und ein bisschen die Leute erschreckt auch noch, oder?
Also ja und nein, würde ich sagen. Ja, er ist ein sehr offener Mann, der seine Meinung sagt. Er ist ein sehr kluger Mann auf der anderen Seite, der die polnischen Streitkräfte gut geführt hat, nach meinem Erleben, und wesentliche Impulse zu ihrer Weiterentwicklung gegeben hat. Nach meinem Gefühl hat er sich aber nicht immer mit seiner fachlich fundierten Meinung gegenüber der PiS-geführten polnischen Regierung damals durchsetzen können. Und nein, er ist wie alle Generale in den Primat der Politik eingebunden und hat das auch so, wie ich ihn kenne, immer vorgelebt.
Herr Krasemann, der das Interview empfohlen hat, auch selbst natürlich gesehen hat, fragt zum einen, wie verlässlich die Quelle ist. Also Express.
Also ich nutze Express nicht, beziehungsweise nur, wenn ich eine Frage dazu bekomme. Das ist jetzt zum zweiten Mal der Fall. Der polnische General hat sich in einem Videointerview gegenüber einem Journalisten der polnischen Station Polsat News in polnischer Sprache geäußert. Dieses Interview wurde von diesem Journalisten in einem Artikel zum Video zusammengefasst, natürlich auch in polnischer Sprache. Und der Artikel von Express beruht offenbar auf einer Google-Übersetzung dieses Artikels. Und wenn ich das so schildere, wie das zustande gekommen ist, dann sind da schon jetzt mehrere potenzielle Fehlerquellen enthalten. und durchaus unterschiedliche Interpretationen möglich.
Mhm. Tja, die Frage ist, wie gut ist das übersetzt, wenn der polnische General sagt, es fehlen mehr als 10 Millionen Mann in der Ukraine, das Land habe keine Ressourcen mehr, niemand, der kämpfen kann. Und zu berichten, wonach den Ukrainern bis Ende März die Flugabwehrraketen ausgehen, meinte Andrzej Jack, das bedeutet effektivere Angriffe, mehr Opfer, mehr zerstörte Elemente der staatlichen Infrastruktur. Diesen Krieg verliere die Ukraine. Das ist ein bitteres Fazit.
Ja, das ist ein bitteres Fazit. Man muss aber schauen, was tatsächlich, in welchem Zusammenhang er es tatsächlich gesagt hat. Also der polnische General spricht nicht, wie unser Hörer das geschrieben hat, von einer absurd hohen Zahl von 1 Million Opfern. Eine Zahl, die er dann auch der Zahl von Präsident Zelensky gegenüberstellt. Zelensky hat ja vor einigen Wochen gesagt, 34.000 gefallene Soldaten der Ukraine. Im Express wird der Eindruck erweckt, dass dies so ist. Tatsächlich spricht General Raimund so, es fehlen mehr als 10 Millionen Mann. Ich schätze, dass die Verluste in Millionen und nicht in Hunderttausenden zu beziffern sind. Das Land hat keine Ressourcen mehr und niemanden, der kämpfen kann. Zitat Ende. Also er benutzt diese Millionen im Kontext der langfristigen Personalprobleme, die auch durch die Flüchtlinge von 10 Millionen, entweder intern in der Ukraine oder vor allen Dingen in Europa, aufgetreten sind. Die Ukraine hat heute 1 Million Soldaten und sie kämpft nach wie vor. Da sehen Sie schon, dass er diese Zahlen im Zusammenhang mit den Rekrutierungsproblemen der Ukraine trifft. Der Express macht in seiner Unterüberschrift, Subüberschrift Folgendes daraus. Zitat, Polens ehemaliger Generalstabschef, es fehlen mehr als 10 Millionen Mann. Also man kann ja alles sagen über Generale, aber so dumm sind sie nicht, dass sie von einem Personalbedarf von 10 Millionen Soldaten spricht für die ukrainische Armee. Und nochmals zu den Aussagen von Präsident Zelensky zu den 34.000 Gefallenen. Sie schreiben ja in Ihrer E-Mail, dass Sie von meiner Unterstützung dieser Zahl enttäuscht sind. Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Ich halte die Zahl aber dennoch für plausibel und auch glaubwürdig. Ein Präsident kann diese Zahl ja nicht frei erfinden. Dazu wissen viel zu viele in seinem Beamtenapparat, in seiner Militärbürokratie die exakte Zahl und vor allen Dingen auch die Namen der Gefallenen. Es müssen ja Vorbereitungen getroffen werden für zum Beispiel Rentenzahlungen, Pensionszahlungen, für Witwenrenten und. Also da ist mit Sicherheit jeder einzelne Name auch aufgeführt. Und wenn der Präsident was anderes sagen würde, das eklatant anders ist als das, was die Bürokratie hat, dann könnte man das in einer Demokratie wie der Ukraine nicht verheimlichen. Unser Hörer spricht auch an die Zahl von 100.000 Gefallenen, die Amerikaner sagen. Ja, da fühlen sich viele bemüßigt, immer Zahlen in die Welt zu setzen. Nehmen wir mal die von General Milley, dem früheren Generalstabschef, der sprach vor einiger Zeit, also noch im aktiven Dienst war es, also mindestens ein halbes Jahr her, von 100.000. Aber da sind immer einbezogen, die aufgrund von Verwundung auch dauerhaft ausfallen und nicht die eigentlichen Gefallenen. Also es ist ein schlimmes Thema, über das wir jetzt gerade sprechen müssen. Aber ich verstehe, dass man, wenn solche Zahlen in einem falschen Zusammenhang gebracht werden, dass es da Fragebedarf gibt, gar keine Frage.
Kann man einem ukrainischen Präsidenten unterstellen, dass er vielleicht dann doch nicht die genauen Zahlen sagt, weil das eben politisch auch wirklich eine verheerende Botschaft wäre, um auch die Bereitschaft, diesen Krieg zu unterstützen und in der eigenen Bevölkerung auch sich zu melden, für den Kriegsdienst nicht zu sabotieren?
Naja, es wäre noch verheerender, wenn es herauskäme, dass er eine falsche Zahl gesagt hat. Also von daher denke ich, dass es plausibel und glaubwürdig ist, wie ich gerade gesagt habe, weil die Namen ja in der Militärbürokratie, im Beamtenapparat verfügbar sind, auch die Zahl, dass er da sicher kein Risiko eingehen würde. Wir sprechen jetzt hier in einer theoretischen Form. Rein praktisch kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, dass ein Präsident eine falsche Zahl in die Welt setzt.
Sie haben gesagt, in der Lagebeschreibung, was in der Ukraine los ist, was fehlt, da stimmen Sie mit dem polnischen General überein, außer die Forderung nach Atomwaffen, auch für die, nach Nuklearwaffen, auch für Polen. Was ist mit dem Fazit, dass die Ukrainer den Krieg verlieren, so wie die Lage momentan ist?
Ja, da macht Express ja mit der Überschrift auf, polnischer General schlägt Alarm, Doppelpunkt, diesen Krieg verlieren die Ukrainer. Wenn man sich das genau ansieht, was er tatsächlich gesagt hat, dann stimmt das so nicht. Er ist nämlich gefragt worden, was passiert, wenn den Ukrainern die Flugabwehrraketen ausgehen. Also vor diesem Hintergrund hat er diese Aussage getroffen, zweifellos. Er zeigt in dieser Passage die Konsequenzen auf, wenn das passiert. Und insgesamt in der Linie seines ganzen Interviews die Folgen, wenn die Unterstützung der Ukraine nachlassen wird. Wir wissen ja, dass sich die Ukrainer nur dann erfolgreich verteidigen können, wenn wir sie im großen Umfang unterstützen. Und deshalb ist die Analyse von General Andrzejczak ja richtig, aber nicht neu. Das sagt er ja auch seit Anfang des Krieges, genauso wie ich auch.
Die Aussage, die auch drin steckt, dass man sich vorbereiten muss auf einen Krieg gegen Russland, weil Putin nicht nachlassen wird. Ich glaube, er sprach von 2 bis 5 Jahren, dass man sich vorbereiten muss. Stellen Sie das auch in Zweifel?
Nein, das stelle ich auch nicht in Zweifel. Das entspricht ja auch der deutschen Position. Hier ist General Andrzejczak sogar eine Geheimdienstinformation aus Deutschland vorgehalten worden. Und als Antwort hat er das gesagt, mit dem stimme ich überein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht, wenn die Russen Erfolg haben in der Ukraine, dass sie nicht weitergehen. Es gibt ja jetzt auch erste Stimmen im Kreml, die genau dieses Szenar dort beschreiben. Ein Szenar, das wir eigentlich befürchtet haben schon, aber das kommt jetzt immer mehr aus dem Kreml auch, dass dann nicht Schluss ist, wenn die Ukraine überrannt worden ist und nicht mehr existiert, sondern dass man dann weitermacht.
Sie sagen, man sieht das auch in der deutschen Politik so. Ich komme mal noch mal mit Ben Hodges um die Ecke. Das ist auch ein erfahrener Militär. Sie kennen sich. Der Generalleutnant der US Army war mal, aber auch schon im Podcast zu Gast. Er hat der BBC ein Interview gegeben und in, ja, ich finde, sehr drastischen Worten die Europäer und vor allem auch Deutschland aufgefordert, die Ukraine entschlossener zu unterstützen. Bei einem Sieg Putins wäre Deutschland der größte Verlierer. Zum einen sagt er, eine Geisel der russischen nuklearen Bedrohung und zum zweiten auch das Ziel für Millionen weitere Flüchtlinge aus der Ukraine. Herr Bühler, was meint Hodges mit der Geisel der russischen nuklearen Bedrohung?
Also was die Flüchtlinge angeht, das haben wir schon mal im Podcast besprochen. Da gibt es ja die Aussage von Experten, die mit einer Flüchtlingswelle rechnen würden in einem solchen Fall, die 10 Millionen überschreiten würde, also zusätzlich. Aber zurück zu Ihrer Frage. Er meint wohl, dass in Deutschland eine besonders ausgeprägte Angst vor Nuklearwaffen auch im Vergleich zu anderen Staaten Europa existiert, die zu einer gewissen Selbstabschreckung führt und uns in schwierigen Entscheidungen wenig handlungsfähig macht, weil wir gleich am Horizont die nukleare Bedrohung sehen. Also ich will das mal so stehen lassen, habe mal versucht, das ihn zu interpretieren. Weiß nicht, ob es richtig ist, ob es nicht richtig ist, aber das ist meine Einschätzung.
Für mich bleibt noch die Frage offen, warum sich Hodges so auf Deutschland einschießt. Wir sagen ja immer ganz stolz, wir seien die größten Unterstützer nach den USA und das stimmt ja, glaube ich, auch.
Also er schießt sich nicht nur auf Deutschland ein, er schießt auch auf seine eigene Regierung und das seit langem. Und jetzt den amerikanischen Kongress, dass die Regierung und Kongress zu wenig tun. Er fordert ja seit langer Zeit, dass die Ukraine mit mehr Kampfpanzern, Schützenpanzern aus amerikanischen Beständen ausgestattet wird. Von denen stehen sehr viele in US-Depots rum und werden durch die Armee nicht genutzt. Er fordert ja auch seit langem weitreichende Raketen über 300 Kilometer, die sogenannten ATACMS-Raketen der US Army. Was Deutschland angeht, ist Ben Hodges näher an Deutschland dran als an europäischen Staaten. Seine Frau ist, wie wir wissen, sie war ja auch im Podcast als eine Übersetzerin tätig. Sie leben in Deutschland, sie verstehen Deutschland besser als andere Staaten. Deutschland ist, und da haben Sie jetzt recht, in absoluten Zahlen, und das wird ja auch immer wieder gesagt von unserer Regierung, in absoluten Zahlen der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Aber im Vergleich zu dem, was wir machen könnten, wenn wir nur wollten, also im Vergleich zu unserer Wirtschaftskraft, zu unserem Bruttoinlandsprodukt, also da liegen wir irgendwo an 12. Stelle und mit den USA ist ähnlich. Und diesen Punkt greift Ben Hodges auf.
Was den Einsatz für die Ukraine angeht, da betont der Kanzler Olaf Scholz und verteidigt seine Besonnenheit, eben auch keine Langstreckenwaffen in die Ukraine zu geben, mit denen Ziele in Russland selbst erreicht werden können. Eine Mehrheit der Deutschen, nämlich 56%, hält die Entscheidung für richtig. Das ist eine aktuelle Umfrage im Auftrag von RTL und NTV. Scholz ist jetzt kein Militär und, das darf man ja nicht vergessen, wir sind in einem Wahljahr, da achten Politiker auf Volkes Stimme. Aber Scholz hat ja eigentlich einen SPD-Verteidigungsminister, der ihm die Lage erklären könnte. Herr Bühler, wenn Sie sich an Ihre Zeit im Verteidigungsministerium erinnern, wie wurde eigentlich damals die Kanzlerin beraten in militärischen Angelegenheiten? Wir dürfen ja nicht vergessen, in Ihrer Zeit fiel die Annexion der Krim und im Donbass wurde auch schon gekämpft.
Ja, wobei das auch eine Koalitionsregierung war, sodass da die Kanzlerin nicht ganz unabhängig war in ihren politischen Handlungen. Das muss man auch der Fairness halber sagen. Aber was den Militärischen Rat angeht, ja, das wird natürlich von der Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, damals Frau Dr. Ursula von der Leyen, gegeben, der Verteidigungsministerin. Und wenn es im Kern um militärische Fragen geht, dann vom Generalinspekteur, der qua Amt für die Beratung der Bundesregierung zuständig ist. Im Kanzleramt selbst gibt es dann einen Abteilungsleiter für Sicherheitspolitik, das war damals Herr Heusgen. Und in dieser Abteilung Sicherheitspolitik gibt es eine Gruppe von einigen Soldaten und Beamten. General Fahrt war damals der Gruppenleiter, die für die tagtägliche Aufarbeitung von Informationen zuständig sind. Aber im Kern nochmal ist bei grundlegenden Entscheidungen ist es die Ministerin gewesen und der Generalinspekteur. Aber lassen Sie mich zu den anderen Punkten noch was sagen. Zu Taurus ist im Grunde genommen von uns in diesem Podcast alles gesagt
worden. Ich habe extra den Namen vermieden. Dass ich gesagt habe, Langstreckenwagen, okay. Weil sie vielleicht aufstöhnen, wenn wir schon wieder über den Taurus reden.
Ach so, aber lassen Sie mich zu den anderen Punkten noch was sagen, die Sie aufgeworfen haben. Also mit jeder Waffe könnte man russisches Staatsgebiet treffen, wenn man sich nur nahe genug an die russisch-ukrainische Grenze stellt. Ich sage es auch mal überspitzt. Das Bild, das hier vermittelt wird, ist ja ein Einschlag eines Taurus auf dem Roten Platz. Fahrt hat neulich im Bayerischen Rundfunk darüber gesprochen, im politischen Stammtisch des Bayerischen Rundfunks. Das ist operativ nicht möglich. Es macht militärisch auch gar keinen Sinn, wenn es möglich wäre. Auch das haben wir im Podcast lang und breit besprochen, wie andere Argumente auch, was Einsatz deutscher Soldaten und so weiter angeht. Und was die Mehrheiten angeht von 56% in den Befragungen, ja, wir haben ja gerade eine andere strittige Entscheidung gehabt. Ist das so, das Hören auf das Volkes Stimme? Also beispielsweise bei der Legalisierung von Cannabis, da kommen wir auch auf eine repräsentative Mehrheit in unserem Land, in der gleichen Größenordnung, die das eben nicht wünscht. Also wir sollten jetzt nicht eine Befragung von RTL und NTV dazu nehmen, dass man die Entscheidung mit einer zusätzlichen Legitimität Zeit verbindet.
Ja, es ist ein Eindruck, ein temporärer Eindruck, sage ich mal. Unser Hörer Björn Beck aus Frankfurt am Main hat sich dazu auch geäußert. Er würde zu den 35% gehören, die eben Waffensysteme wie Taurus an die Ukraine liefern würde. Er schreibt, die Besonnenheit des Kanzlers bereite ihm Zukunftsangst, versteht es auch nicht und schreibt, Zitat, Deutschland ist NATO-Mitglied, Putin wird es nicht wagen, den Verteidigungsfall zu provozieren. Einen Krieg gegen die NATO kann er nicht gewinnen, das weiß er auch. Zitat Ende und weiter noch, Deutschland verspielt Zeit, die in der Ukraine mit dem Leben bezahlt wird und Putin reibt sich öffentlich die Hände und sieht keinen Anlass nachzulassen oder zu verhandeln. Herr Beck fragt Sie, Herr Bühler, ob Sie die Einschätzung teilen, dass die Gefahr, die für Europa und die westliche Welt von Russland ausgeht, mit jeder Woche eher wächst, weil Putin so indirekt gestärkt wird.
Ja, das teile ich nach langer Überlegung und ich überprüfe das auch ständig, weil das natürlich eine Kernaussage ist. Ich glaube, dass man da auch einen Trend in den letzten 2 Jahren feststellen kann. Also wenn man den Putin vergleicht, 2022, Anfang 2023, da war er ein verunsicherter Mann aus meiner Sicht, so wie er sich in den Medien dargestellt hat. Jetzt in dieser äußerst schwierigen Lage der Ukraine, in der klar wird, dass sie ohne Unterstützung von uns nicht wird überleben können, wird er und sein Umfeld eher aggressiver, eher weniger verhandlungsbereit. Er sagt, warum sollten wir verhandeln, wenn den Ukrainern die Munition ausgeht? Er redet gerade ganz aktuell jetzt wieder darüber, dass 95% aller terroristischen Angriffe dem CIA zuzuschreiben sind. Also, dass der CIA diese initiiert hat. Was für eine absurde Behauptung. Sein Umfeld spricht klar aus, was den Ukrainern blüht, wenn sie diesen Abwehrkampf verlieren. Wir haben neulich besprochen die sogenannte Friedensformel Medvedevs. Erste Stimmen sprechen offen aus, was dann nach der Niederlage der Ukraine folgt und bestätigen die Beurteilung westlicher Experten aus Wissenschaft, Politik, Nachrichtendiensten und Militär.
Die Deutschen also zurückhaltend, besonnen, auch in der Angst vor der Reaktion, die aus Moskau kommt. Ganz anders scheint das in Frankreich momentan diskutiert zu werden. Wir hatten ja die Frage am Anfang aufgeworfen, die wir noch besprechen wollen. Kriegsvorbereitung in Frankreich? Fragezeichen. Der russische Auslandsgeheimdienst will solche Pläne kennen. Es soll Karten geben über französische Aufmarschgebiete. Herr Bühler, ist das glaubwürdig? Ist das Propaganda? Was haben Sie darüber gehört?
Also es gibt keine Kriegsvorbereitungen, es gibt keine Vorbereitungen, jetzt französische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Was auch immer der russische Auslandsgeheimdienst dort an Plänen hat, es kann sich ja nur um die Verteidigungspläne oder Auszüge von Verteidigungsplänen handeln oder möglicherweise um Auszügen von Übungsunterlagen. Es kann sich handeln über ein merkwürdiges Interview, das ein Oberstleutnant in französischen Medien gegeben hat über Bereitstellungsräume und mögliche Optionen, was französische Soldaten machen könnten in der Ukraine. Leichtfertig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man die Wirkung betrachtet, wenn dieses Interview dann von der Propaganda der Russen eben in dem Maße ausgenutzt wird. Nein, Macron ging es darum, dass Bodentruppen nicht ausgeschlossen werden sollten. So verstehe ich ihn. Und dabei sollte es auch bleiben.
Herr Bühler, reden wir da über dasselbe Interview? Ich denke an die Zeitung Le Monde, die ja an sich unverdächtig ist, und Pierre Schill, der da diese Ansage gemacht hat, wenn ich es richtig übersetzt habe, Chef des französischen Generalstabes, wenn die Krisen weiter ausufern, sei Frankreich als NATO-Mitglied vorbereitet zur nuklearen Abschreckung, die Frankreich ja hat, kämen Truppen, die trainiert und einsatzbereit wären. Und er nennt eine Zahl, 20.000 sollen innerhalb eines Monats zu mobilisieren sein.
Nein, ich habe nicht von dem Interview in Le Monde gesprochen. Pierre Schill ist auch nicht Chef des französischen Generalstabs, er ist nicht der oberste General in Frankreich, aber immerhin, er ist Chef des französischen Heers, also wir würden sagen, der Inspekteur des Heeres, haben aber andere Medien auch so übernommen, Frau Tesch, als ob er der Generalstabschef wäre. Unabhängig davon, die Die Zahl, die er da genannt hat, 20.000, das ist die Zahl, die Frankreich in die NATO eingemeldet hat, die in 30 Tagen verfügbar gemacht werden kann. Er hat auch noch eine zweite Zahl genannt von 60.000. Diese ist bereits eine multinationale Zahl. Das bedeutet, Frankreich kann mit multinationalen Kontingenten anderer Nationen einen Armeekorps von etwa 60.000 Soldaten führen. Das ist die zweite Zahl, die er genannt hat. Allerdings mit längerer Vorbereitungszeit, eine Zahl von Tagen und Monaten nennt er nicht. Deshalb tue ich das jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich bekannt, es ist Teil des NATO-Verteidigungsdispositivs.
Wenn das jetzt nochmal so ausdrücklich gesagt wird, kann man ja sagen, das ist ein Zeichen der Verteidigungsbereitschaft, auch ein Zeichen der Stärke, die Putin abschrecken soll. Andererseits klingt es schon ein bisschen danach, als würde hier für einen baldigen Krieg getrommelt. Ich nehme an, Sie bevorzugen die erste Variante, oder?
Also ich bin mir sicher, die erste Variante ist richtig. Den Anteil von deutschen Soldaten macht ja auch das unser Verteidigungsministerium in Berlin, auch der Inspekteur des Heeres, General Mais, ja öffentlich. Sie sprechen über eine Division in Größenordnung dieser Zahl 20.000 im Jahr 2025. Sie nennen das Division 2025. Die dann vollständig ausgerüstet zur Verfügung stehen soll. Das ist in Deutschland die 10. Panzerdivision. Das sind alles keine Geheimnisse. Das ist das Gleiche, wie passiert gerade in Frankreich, dass eben Schill, der Kollege von General Mais, eben auch sagt, was Frankreich im Zuge der Abschreckung, im Zuge der Verteidigungsvorbereitungen der NATO dort leisten kann und leisten will. Also hier wird nicht für einen baldigen Krieg getrommelt.
Ich würde trotzdem noch mal gerne auf den Unterschied der Debatten und Ansichten, die man im Bundeskanzleramt hat und die man rund um Präsident Macron hat, sprechen. Macron hat ja seit Kriegsbeginn immer wieder versucht, mit Putin zu telefonieren, ihn zu treffen, ihm sozusagen mit seinem Charme zu erweichen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt scheint Macron den Mann im Kreml mit Stärke beeindrucken zu wollen. Zum Beispiel mit der Ansage, dass eben, Sie haben es schon gesagt, NATO-Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen werden. Herr Bühler, vollzieht sich da sowas wie ein Strategiewechsel in Paris? Macron, der eine Bündnisallianz schmieden will mit Polen und den baltischen Staaten, mit dem ausdrücklichen Verweis nach Berlin gerichtet, es müsse ja nicht jeder mitmachen.
Also zumindest ist das ein rhetorischer Strategiewechsel. Frankreich steht ja seit Jahresbeginn ziemlich deutlich unter Kritik, auch von unserem Bundeskanzler, dass Frankreich die Ukraine weit unter den Möglichkeiten Frankreichs unterstützt. Musste wohl jetzt angesichts der Europawahlen ein politisches Zeichen seiner Führungsstärke setzen, was ja grundsätzlich richtig ist. Frankreich ist ja mit Deutschland ein Land, das auch Führung bieten muss in anderen Nationen, in kleineren Nationen hier in Europa. Ob dieses Feld das Richtige ist, da kann man Zweifel haben. Also ich habe sie jedenfalls, auch wenn ich schon den Punkt sehe, den einige Experten, auch Ben Hodges, machen, dass man nicht immer rote Linien setzen müssen. Es ist nun mal das Prinzip der Abschreckung, dass man den Gegner im Unklaren lässt, wie man in Zukunft handelt.
Ist das was in Frankreich Tradition hat? Man könnte natürlich auch sagen, Macron und sein Inspekteur des Heeres, um das korrekt zu sagen, rasseln hier ein bisschen mit dem Säbel. Aber auf der anderen Seite, wenn es die Wirkung hat, dass Putin sich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass NATO-Truppen einmarschieren in der Ukraine, dann ist ja das Ziel vielleicht auch erreicht, oder?
Ja, aber diese Diskussion hat das Potenzial, aus dem Ruder zu laufen. Im Grunde genommen sprechen wir über zwei Sachverhalte. Auf der einen Seite die Frage der Abschreckung und was tut Frankreich, was tut Deutschland für die Verteidigungsbereitschaft der NATO. Und das andere Thema ist Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine. Das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. Die größte Stärke der NATO ist die Einigkeit der Bündnispartner. Alles, was dieses in Frage stellen kann, ist für das Bündnis schädlich. Also ich will mal über meine eigene Meinung reden, glaube aber, dass dies auch in der Diskussion in den politischen und militärischen Zirkeln der NATO ebenso kritisch gesehen wird. Der Einsatz von Bodentruppen von einzelnen NATO-Staaten in der Ukraine, für welchen Zweck auch immer, wird die Gesamtlage nicht verbessern. Im Gegenteil, sie wird sie noch komplizierter und damit unbeherrschbarer machen. Und deshalb sollten wir jenseits aller Abschreckungsrhetorik, also erster Sachverhalt, die Finger davon lassen. Wir haben ja als Militärs Erfahrung, wie sich mehrere Militäreinsätze mit unterschiedlichen Einsatzregeln, mit unterschiedlichen Kommandostrukturen in einem Land auf die Gesamtlage auswirken. Da haben wir das Beispiel Afghanistan mit einer Stabilisierungsoperation unter Führung der NATO und mit vielen einzelnen kleinen Einflussnahmen von NATO-Staaten, auch Deutschland im Norden Afghanistans beispielsweise. Wir haben auf der anderen Seite eine Antiterrorkoalition unter Führung der USA. Oder schauen wir auf den letzten großen Einsatz, den die Bundeswehr gerade beendet hat, nach Mali. Dort gab es Militärkontingente, die unter Führung der Vereinten Nationen standen, die unter Führung der Europäischen Union standen, die unter Führung der Franzosen standen, also der nationalen, eine nationale Operation. Und schließlich, man hatte die malischen Sicherheitskräfte oder die malischen Streitkräfte. Und eine solche Zersplitterung, ein solcher Mangel an Einigkeit, ein solcher Mangel an Einheitlichkeit auch der Führung, Unity of Command, würde man im Englischen sagen, im NATO-Englisch, das kann nicht gut gehen. Deshalb nochmal meine Schlussfolgerung, es macht das schwieriger, es macht das komplexer und es wird der Gesamtsituation nicht helfen. Deshalb sollten wir eben bei der Unterstützung unseren Punkt machen und nicht bei irgendwelchen Fantasien über Einsatz von Bodentruppen für Minenräumen oder für Ausbildung in der Ukraine und so weiter.
Aber noch mehr zu tun, Sie sind oft in den baltischen Ländern unterwegs. Trifft das nicht doch den Nerv dieser NATO-Mitglieder?
Ja, sicher. Es gibt Stimmen aus Litauen beispielsweise. Es gibt Stimmen von Politikern aus Polen, die Macron da durchaus zustimmen, zumindest im Sachverhalt Abschreckung, dass man nicht immer irgendwelche rote Linien ziehen soll, möglicherweise aber auch mehr. Es gibt europaweit auch Thinktanks und alle möglichen Experten, die das begrüßen würden, dass man Bodentruppen in die Ukraine entsendet für unterstützende Maßnahmen, nicht für Kampfhandlungen. Aber nochmal, man muss mal die Soldaten fragen, die tatsächlich in solchen Einsätzen waren, wie ich gerade geschildert habe, die mit unterschiedlichsten Kommandostrukturen und mit unterschiedlichsten Einsatzregeln arbeiten mussten. Und das jetzt übertragen in ein Kriegsszenario. Und deshalb sage ich ja, diese Situation ist nicht beherrschbar und wird der Gesamtlage nicht helfen.
Herr Bühler, damit sind wir für heute durch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, etwas Ruhe und Abstand vom Expertenalltag und sage für heute Tschüss.
Tschüss, Frau Tesch, frohe Ostern.
Dankeschön.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.